verehrten Damen und Herren, eine ganz neue Perspektive für mich von hier oben. Ja, Gotteserfahrung. Vor einigen Wochen besuchte ich Korbach und machte einen Besuch in der evangelischen Kilianskirche und wollte hinterher einen Eintrag in das offenliegende Buch machen. Und da stand in großen Buchstaben dort zu lesen: Gott ist tot. Und gleich unten drunter hat ein anderer mit roter Tinte hineingepinselt: Komisch, ich bin ihm eben erst begegnet. Man mag über diese Geschichte, die ja nun nicht zum ersten Mal zu hören ist und bekannt ist, ein bisschen lächeln und denken, na, ein kleiner Scherz, wenn ich gerade so viel Ernsthaftigkeit dahinter stecke. Als ich in den 80er Jahren nach Bielefeld kam, an die Universität, da gab es eine Gruppierung asiatischer Studierender, die hatten plakatiert: Gott ist zu finden, besucht unsere Seminare der transzendentalen Meditation. Dann, in wenigen Jahren, war diese Geschichte dann zu den Akten gelegt. Und dieses Versprechen steht gegenüber einer anderen Aussage eines großen Theologen, der bekannt ist, von Dietrich Bonhoeffer. Und er hat damals an der Technischen Hochschule in Berlin ja mit ein bisschen Verzweiflung einem Freund geschrieben: An der Unsichtbarkeit Gottes gehen wir kaputt. Ich möchte nur nicht in die Euphorie dieser asiatischen Theologen einstimmen wollen und sagen, Gott lässt sich leicht finden. Ich möchte aber auch nicht in diese Skepsis von Bonhoeffer ihr Recht geben. Ich bin zuversichtlich, ich hoffe es, ich erfahre es, und was ich Ihnen heute Abend sage, das ist Erfahrung von ein paar 70 Jahren. Ich versuche es zu begründen auf eine dreifache Weise, dass Gott sich erfahren lässt. Da ist zum einen einmal die Bibel mit dem Alten Testament. Da finden Sie viele, viele Geschichten mit allgemeinen Erfahrungen, aber Sie finden auch sehr viele Erzählungen mit Gottes Erfahrungen. Man kann diese Erfahrungen alle im Psalm 139 zusammenfinden, wo es da heißt: Ich umschließe dich von allen Seiten, ich gehe mit dir, und ob du gehst oder stehst, ich bin bei dir. Das sind Erfahrungen, meine Damen und Herren, das ist nicht nur einfach dahingeschrieben. Dahinter stecken Erfahrungen von Hunderten von Jahren. Wenn ein Beter das notiert, dann ist das nicht nur einfach dahingesagt. Das ist der erste Beweis, den ich gerne anführen möchte, und könnte Ihnen jetzt wirklich Dutzende von Geschichten erzählen, die von dieser Gotteserfahrung alttestamentlicher Frauen und Männer berichten. Die zweite Quelle, die ich anführen möchte, ist die Gegenwart. Die Geschichte der letzten Jahrhunderte, man kann sie abklopfen auf die Fragen, sie werden vielen Frauen und Männern begegnen, die von Gotteserfahrungen erzählen. Ich will nur eine Geschichte herausgreifen, und zwar von jemandem, der unverdächtig ist, weil er Mathematiker, Philosoph und dann trotzdem Theologe war. Sie kennen den Namen alle, es war Blaise Pascal, der im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat. Und dann fand man nach dem Tod im Futteral seines Rockes ein Memorial. Und darauf stand dann zu lesen: Seit ungefähr abends 10:30 bis nach Mitternacht um 12:30 Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Freude, Friede. Man kann diese Worte nicht unbewegt lesen. Und Sie merken ja an der Sprache des Ausrufes, wie aufgeregt noch der Schreiber Blaise Pascal gewesen ist, als er diese Dinge notiert hat. Und drittens bleibt als Quelle, als ganz wichtig anfinde, ist die Tatsache, das biblische Gottesbild. Was ist denn die zentrale Aussage der Bibel überhaupt? Wo ist sie zu packen? Was unterscheidet sie von vielen anderen Religionen? Es ist doch der eine Satz, den Sie bei dem ersten Johannesbrief finden und den Sie dann wirklich durchgezogen finden im Alten und Neuen Testament, und der lautet: Gott ist schlicht und einfach die Liebe. Das ist doch der Brennpunkt, den wir sehen müssen. Gott ist die Liebe. Von dort her müssen wir uns interpretieren, all was uns geschieht. Was uns geschieht, geschieht aus dieser Quelle heraus. Gott ist die Liebe. Der neue Papst spricht von Barmherzigkeit, anstatt der Scheu davor, das Wort Liebe zu gebrauchen, was eben so abgewirtschaftet ist. Gott ist die Liebe. Wir sollten deswegen ein bisschen den Teufel die Hölle in die Hölle schicken. Ein liebender Gott kann doch nicht zusehen, dass... Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Fragen, die ich jetzt hier nicht diskutieren will. Und so kommt in diesem Witt van Bremen zu der Aussage: Eine Wesensaussage Gottes ist, dass er sich geben will. Denn was will denn die Liebe? Die Liebe will sich verschenken, will sich geben, will sich mitteilen. Und wenn Sie die Dreifaltigkeit, dieses große Geheimnis ein bisschen verstehen wollen, dann werden Sie Vater, Sohn und Geist nicht als Bonade verstehen. Sie werden diese drei in Bewegung aufeinander suchen. Der Vater zum Sohn, der Sohn zum Geist, der Geist und umgekehrt. Bewegung, Gott ist Dynamik. Wir können nicht von Gott aus der Liebe sprechen und dann uns vorstellen, dass er in sich ruht, satt und beruhigt. Gott lässt sich erfahren, und jetzt kommt das nächste noch einmal, und zwar von jedem, von Männern und Frauen, von Kindern, von Erwachsenen, über Konfessionen hinweg. Wir werden doch als Christen nicht als Einzige von uns fordern oder für uns fordern können, dass Gott uns sich nur von uns erfahren lässt. Selbst von schuldig gewordenen, ich verweise hier auf die Geschichte von dem Patriarchen Jakob. Er hat den Esau zweimal betrogen. Zweimal. Und zieht dann hinauf nach Bethel, schläft dort und in der Nacht werden er Traum und er lautet dann: Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du gehst. Ein Betrüger. Gott offenbart sich einen Betrüger. Das bitte ich sich, in den Kopf hinein zu hämmern, damit sie nicht nach der kleinen lästischen Sünde dann anfangen und zu zweifeln: Wo ist denn Gott jetzt? Sollten wir Gott ein bisschen größer vorstellen, als nur als jemand, der am PC sitzt und dann streng notiert, was wir an diesem Tag falsch gemacht haben. Und wir werden uns auch freimachen wollen, Herr Richter, das muss ich ein bisschen enttäuschen, insofern ich feststelle, dass nicht nur jetzt Fachtheologen, Priester und Bischöfe, wenn das überhaupt noch bis heute hin existent ist, hier Platz hier, dass nur die ausgewählten Spezialisten für Gotteserfahrung sind. Klar, ich erwarte von Ihnen als Priester und von Theologen, dass Sie auf dieser Fete sind und diese Erfahrung haben, die andere nicht gemacht haben. Das ist die Kompetenz, die ich erwarte. Dass Sie lesen können und singen können, ist eine andere Sache. Sie werden Gotteserfahrung machen müssen. Ja, es bekommt die Frage, mit welchem Organ erfahren wir denn? Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht packen, ich kann ihn nicht riechen, ich kann ihn nicht hören. Ja, was ist denn das Organ? Und da finden Sie im ersten Epheserbrief einen sehr schönen Begriff, der lautet, der spricht von den Augen des Herzens. Das Herz hat Augen und wahrscheinlich auch Ohren. Und seit da ein Buch erschienen ist im Jahr 1943, das ein Pilot geschrieben hat, ein Schriftsteller, wissen wir, dass das Herz eine ganz wichtige Funktion hat, eine ganz wichtige Bedeutung hat. Sie kennen den Kampfprinzen von Antoine Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das Wesentliche, das Entscheidende, das Wichtige ist für die Augen verborgen. Das Herz
im Innersten des Menschen, der innerste Kern ist das, wo wir diesem Gott begegnen können. Wo wir ihn erspüren, erfühlen, erahnen. Und ein Alttestamentler namens Stier hat den Begriff von Erwittern gesprochen, wie ein Tier, das die Nüstern aufstellt. Ich erwittere Gott. Das macht den Mund der ganzen Welt aus. Wir wollen ihn packen und kriegen ihn nicht. Wir wollen ihn sehen und sehen ihn nicht. Und das Organ, das entscheidend ist, hier verkümmert in unserer Welt. Aber auch das, mein Lieben, ist eine Tatsache. Gottes Erfahrung ist keine Einbahnstraße. Und der Prophet Jeremia, der sagt es. Und durch den Propheten Jeremia sagt er uns, wenn ihr mich sucht, dann könnt ihr mich finden. Das heißt, der Mensch ist gefordert. Wir sind gebeten, uns ja, zu wittern, zu fühlen, zu spüren. Wir haben natürlich geistliche Lehre in allen Jahrhunderten verschiedene Empfehlungen ausgesprochen, was der Mensch tun muss. Es ist eine ganze Latte von Empfehlungen und heute Abend eine Beforderung. Wir würden heute Abend bis 12 Uhr sitzen, um all die Empfehlungen weiterzugeben, die wichtig wären. Jetzt habe ich nur mal drei herausgegriffen, die vielleicht doch die zentral sind. Und die erste, denke ich, das ist die Entscheidende. Das ist die Entscheidende. Wer Gott erfahren will, muss ihn suchen, er muss ihn im Denkhorizont drin haben. Im Denkhorizont. Er muss mit ihm rechnen. Eine Geschichte. Die ist schon bekannt, trotzdem sehr unerwünscht. Ein Indianer und ein Amerikaner gehen spazieren an der Avenue in New York. Der Verkehr flutet rechts, Lärm, Lärm, Lärm. Plötzlich bleibt der Indianer stehen und sagt, eine Grille. Der Amerikaner sagt, wie willst du denn über dem Lärm eine Grille gehört haben? Doch, ich gehe zur Seite und siehe da, seid ihr die Grille. Ein bisschen weiter. Und der Indianer lässt unmerklich, unauffällig nach hinten eine Centmünze fallen. Klick! Damit kam das Geld gefasst. Wirklich? Er dreht sich um, er zeigt auf den Boden, da lag die Centmünze. Da sagt der Indianer, lieber Freund, so ist es. Was wir lieben, das, was wir im Kopf, was wir lieben, das haben wir im Kopf und das finden wir. Wir finden nur das, was uns wichtig ist. Und das ist die Frage an Sie. Wie weit ist Gott in Ihrem Horizont, in Ihrem Denkhorizont drin? Unsere Vorfahren waren da ein bisschen besser als wir. Die haben es eingeübt. Die haben noch morgens gebetet. Die haben mittags beim Angebot mal kurz innegehalten und Pause gemacht. Es gab vor und nach dem Essen ein Gebet. Und am Abend, oft ein Abendgebet noch. Ich hatte bei den letzten beiden Reisen nach Japan mit einem Guide, Abu Gandhi, einige von Ihnen kennen ihn, war mit dabei gewesen, ein 2-Zentner Mann, ja, 75 Jahre alt. Ein Koloss. Und dann begann er jede Tour, begann er morgens mit einem Satz, den wir erst noch gar nicht verstanden haben. Und er hieß auf Arabisch Bismillah. Bismillah, bis wir Allah, Bismillah, im Namen des Herrn Allahs. So begann er jeden Tag. Und das sah nicht besonders fromm aus. Und dann erwischte ich ihn einmal wie hinter einem Zelt, das auf dem Boden lag und in den Kapitel. Die Frage an uns, wie oft haben wir schon am Boden in den Gebeten? Da kamen die Menschen hier vor uns, aber auf dem Boden schon mal versucht.
Wir können von den Muslimen eine ganze Menge lernen. Die haben diesen Gott. Ich denke, ein bisschen mehr als wir. Die zweite Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte, ist, wer Gott erfahren will, muss mit dem Herzen des Augens sehen lernen. Und zwar muss er sensibel werden für die Durchsichtigkeit und die Transparenz des Alltäglichen. Darum haben wir eben in der zweiten Lesung gehört von einem jungen Mädchen, 28 Jahre jung, stand im Jahre 45, 47 an einem See, wusste nicht, wie es weitergehen soll, ob sie Schauspielerin werden soll, ob sie ins Kloster eintreten soll. Ja, aber sie war zuversichtlich, sie war sich gewiss, dass bei Sonnenaufgang Klarheit kommen würde. Die Sonne ging auf, stand strahlend am Himmel, aber die Antwort war nicht da. Aber so hat sie notiert dann, auf einmal überkam mich eine große Ruhe, Sie haben es eben gehört, ich blieb einfach stehen, die Antwort auf mein Wohin jetzt kam kurz darauf in der Messe. Es ist die sehr bekannte, das vor 2 Jahren gestorbene Schwester und Dichterin Silvia Walter aus einem Kloster bei Zürich. Viele würden Ihnen sagen, ein Sonnenaufgang als Zeichen Gottes. Dabei übersehen Sie ein Doppeltes. Einmal, dass Sie vergessen, was wir eben in der ersten Lesung gehört haben, Gott erschien den Elia nicht im Gewitter, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben. Es war ein leises und zartes Säuseln. Die Geschichte ist bewusst gesetzt gegen die Sinai-Offenbarung, dort wo Gott im Gewitter erscheint. Als wenn ein Prophet klar machen wollte, ihr Lieben, ihr schaut da mit Gewitter auf, wo Gott ist, da ist er aber nicht. Schaut in den Alltag hinein. Und so sagt der Dichter Ernesto Kardinal, ich zitiere, wir wollen Gottes Stimme klar und deutlich. Doch ist sie das nicht? Gottes Stimme ist vielmehr eine feine, unhörbare, tiefe Stimme. Sie ist eine tiefe Beklemmung auf dem Grund unseres Seins, dort, wo die Seele ihre Wurzeln hat, tief im Inneren. Und Gott erscheint im Alltag. Papst Franziskus spricht von dem konkreten Heute, wo er ist, in den Alltäglichkeiten. Hier die Geschichte von Mose. Wo fand er Gott? Der entscheidende Satz, ich bin mit euch, wohin ihr auch geht, hat Mose beim Viehhüten, beim Schafehüten in der Wüste während der Arbeit gefunden. Und so kann man einen Redentiner-Pater kam sagen, der 50 Kühe zu versorgen hatte, wer Gott nicht beim Ausmisten eines Stalles findet, findet ihn auch nicht bei der Krönungsmesse von Mose. Meine lieben Damen, schauen Sie mal, wenn Sie kochen, schauen Sie mal auf den Boden dafür, vielleicht entdecken Sie dort. Wir sollten deswegen diese Sachen mit dem Sonnenaufgang nicht so nehmen, hier, das sind die kleinen Alltäglichkeiten, in denen Gott sich offenbart, auf die große Wunder der Vergebens warten. Die geschehen selten. Was wir eben gehört haben in der Vorrede, was passiert, ja. Das sind die großen Dinge, das ist Sinai. Aber meistens geschieht es im Alltag. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, was ich mitgeben möchte, ist, jede Gotteserfahrung ist sehr persönlich. Jeder macht seine ganz persönlichen Erfahrungen, warum man auch nicht gerne spricht. Es gibt Erfahrungen, die man selbst mit einem Partner nicht mitteilt. Vielleicht haben Sie einen Intimus, eine Intima, mit der sich austauschen können, die gleiche Welt, wo die Frequenz die gleiche ist. Dem können Sie das anvertrauen. Weil sonst werden Sie ganz still in sich hineinhorchen und werden das registrieren. Und bitte notieren Sie es. Halten Sie es fest.
Wenn Sie abends im Bett liegen, meine Frage lautet jeden Abend, wo ist mir heute Gott begegnet? Vielleicht lachen Sie, wenn Sie sagen, schon mit Jacqueline und Daniel Gottes Erfahrung. Machen Sie es, probieren Sie es. Ich kann Ihnen das jetzt nicht vor, nicht beweisen. Ich kann Ihnen ermuntern dazu, das zu tun. Denn was Sie gefordert ist, was Martin Buber sagt, nur der Aufmerkende, der erfährt so etwas. Und das Dritte, was ich Ihnen sagen wollte, ist, wer Gott erfahren will, muss sich wundern können. Wir haben das Wundern und das Wundern verlernt. Unsere Welt ist so reizüberflutet. Reizüberflutung. Wir sind von Reizen überflutet. Wir ertrinken in den Reizen. Und dazu zähle ich mich auch. Folgendes geschehen. Januar 2012, vor einem Jahr. Ich stand auf dem Parkplatz, einem großen Parkplatz, wo mehrere Geschäfte zusammenkommen. Der Tag war düster und grau, Januar, typisch, schau, dass die Seele im Loch hing. Ich stand dann da, um meine Frau zu warten, dass sie vom Verkauf endlich zurückkommen sollte. Und da riss der Himmel auf, es war gegen 17 Uhr, riss der Himmel auf einem schmalen Band. Am Horizont erschien dann eine blutrote Sonne und dieser graue Parkplatz hüllte sich in ein gleißendes Weiß, in ein glühendes Rot, ein helles Gelb, märchenhaft. Ich stand da, sah das, hatte mehr Augen für die Besucher der Märkte, bis dann plötzlich in einer kurzen Entfernung von mir, es war in der Ferne, jemand aufgeregt winkt, das Kreuz groß macht, sich verneigt, die Hände zusammenlegt, auf mich zu, gerannt kommt, zeigt. Dann höre ich aus diesem fremden Laut, das war ein Chor, den ich hinterher erfahren habe, Gott, Jesus, beten, ganz aufgeregt. Ja, und da begriff ich erst, ja, mein Gott, das ist ein Wunder. Und ich stand dann da und habe den Besuchern nachgeschaut. Da kann man sagen, ich denke, Gott erscheint am Himmel in diesem wunderbaren Sonnenuntergang und ich sehe es nicht. Ja, noch einmal, wir haben das Wunder, wir haben das Wunder, das Wunder verlernt. Und heute ist das so, wenn wir vom Kölner Dom stehen, ja, dann nicken wir ganz zufrieden, aber wenn es ein Aha-Erlebnis, ein Schub geben soll, den Kopf oben. Dann fliegen wir nach Dubai und schauen das Gebäude an, 828 Meter hoch. Und laufen dann an den kleinen Wüstenblümchen in der Wüste vorbei und sehen es nicht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt Gottes Erfahrung und Wunder nur für den, der sich wundern kann. Der sich wundern, der sich noch verwundern. Ich will dir eine Frage nicht ausklammern. Eine ganz schwierige Frage. Es ist die Frage, lässt Gott sich auch in der Wüste des Lebens erfahren? In einer schweren Krankheit? In der Arbeitslosigkeit? Bei der Trennung eines lieben Menschen? Die Frage nach Gott und dem Leid gehört zu den eranischen Blöcken der Theologie. Und es gibt keinen Theologen, der hier eine Antwort geben kann. Wir können diesen Block Gott und das Leid immer nur umrunden. Von der Seite betrachten, eine Antwort versuchen, von der anderen Seite. Aber wir stehen hier als Theologen machtlos gegenüber. Ich möchte kein Unfallseelsorger sein, der in solchen Situationen Menschen Trost zusprechen muss. Wo ist da Gott? Sie können nur die Hand nehmen und sagen, er ist da. Und hier hat mich schon
sehr oft ein Satz von Martin Luther King getröstet und ich kann ja nur bestätigen. Und Luther King notiert in seinem Tagebuch, ich zitiere hier, in diesem Zustand äußerster Erschöpfung und völliger Mutlosigkeit legte ich Gott meine Not hin. Den Kopf in den Händen betete ich laut: Herr, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich es allein nicht mehr schaffe. Da schließt er. In diesem Augenblick erlebte ich die Stimme Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine innere Stimme, die mir Mut zusprach. Die Zeit reichte nur aus, um Ihnen drei wichtige Empfehlungen an die Hand zu geben, dass Sie Gott in den Horizont hinein, Ihres Denkens hineinlassen, dass Sie mit ihm rechnen im Alltag, dass Sie sensibel werden für die Kleinigkeiten des Alltags, dass Sie sich wundern können, dass Sie zugrund Grundaussagen, Grundempfehlungen. Sie haben eben das Evangelium gehört, ich habe bewusst das Evangelium ausgesucht, das jetzt hier an dieser Stelle noch ein bisschen zu früh kommt, die berühmten Magier. Matthäus hat uns in diesen Magiern beispielhafte Kurzvorwarnungen gegeben, um nur vielleicht vier Punkte ganz kurz anzuführen. Diese Magier haben einen Stern gefunden und wollen sich aufmachen und ihn sehen, dort wo er hinführt. Jeder Mensch, keine Ausnahme, hat einen solchen Stern, hat einmal Gott gefunden. Und Sie, meine Damen und Herren, auch, sonst wäre der Abend nicht hier. Was die Magier zu der Geschichte hier lehren, ist, endlich aufzubrechen, dem Stern nachzugehen, aufzubrechen und nicht zu verschieben auf die Pension hinterher. Jetzt ist die Zeit. Und viele verschlafen diesen Augenblick, vertrösten sich. Und dann kommt es dahin, dass man am Ende den Gott nicht gefunden hat. Machen wir uns frei von der Vorstellung, dass wir im Alter Gott finden würden. Wenn sie ihn im Alter nicht vorgefunden haben, finden sie im Alter auch nicht. Dass der alte Erfahrung alles sein kann. Und die zweite Geschichte, die zweite Sache, die ich Ihnen hier klar machen möchte, ist diese hier. Gottes Erfahrung ist ein langer Weg. Braucht langen Atem. Man findet Gott nicht im Vorübergehen. Der Weg von Mesopotamien, von Magia bis nach Judäa ist ein weiter. Ja? Und ein schwieriger. Da gibt es oft Phasen, wo man ihn hat, und dann gibt es auch Blicke, wenn man im Dunkeln hat und sagt, wo bist du denn jetzt? Und Silvia Walter, die Schwester dort, schreibt, ich bohre, frage nach, im Gebet, in Meditation. Ich komme mir manchmal wie eine Arbeiterin in einem Bergwerk vor. Ich suche in der Tiefe. Gottes Erfahrung ist stets Arbeit. Das dritte, ein dritter Gedanke noch, wir sprechen von den drei Malen. Mit Sicherheit waren es mehr, nicht nur drei, mehr. Und das wiederum sagt uns, dass man sich auf den Weg der Gotteserfahrung nicht allein machen kann und soll. Man braucht Freunde, die mit dabei sind, die da sind, die man fragen kann, wenn der Stern verschwunden ist. Es gibt die dunkle Nacht in der Gotteserfahrung. Da muss jemand da sein, der steht, wie an einem Boden liegt. Und das vierte, das wäre, wir hören, dass die Magier zu Schriftgelehrten nach Jerusalem kommen und sie befragen und sie in den Weg zeigen, bitte dort und dort könnt ihr finden. Das heißt, auch hier gibt es Fachleute. Es gibt Menschen, die hochsensibel für die Gottesfrage sind. Priester sollten dazu gehören.
Alle Theologen sollen dazu gehören. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob sie Griechisch können oder Hebräisch. Die Frage ist, ob sie Gott gefunden haben. Das ist die Frage, die den Menschen an die als Theologen stellen. Einen solchen möchte ich Ihnen heute Abend nur ganz kurz empfehlen. Das ist dieser Holländer Luke Oosterhuis. Und Sie finden im Gottesbuch einen Text, ein Gebet. Ich habe es auswendig gelernt. Ich spreche es fast jeden Tag für mich. Und da finden Sie den ganzen Vortrag, finden Sie zusammengefasst. Und dann heißt es, da fällt ich ab, da bin ich jetzt richtig Statur. Herr, unser Herr, wie bist du zu gehen? Wie unsagbar nahe uns. Allzeit bist du um uns in Sorge. In deiner Liebe trägst du uns. Du bist nicht sichtbar für unsere Augen und niemand hat dich je gesehen. Wir aber ahnen dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir bestehen. Du bist in allem ganz tief verborgen, was Leben sich entfalten kann, doch in den Menschen willst du wohnen, mit ganzer Kraft uns zu betagen. Amen, so ist es.